Johannes 17. Wir sind noch immer bei diesem Gebet Jesu, dieses Gebet, das er gebetet hat, an dem Abend, kurz bevor er gefangen genommen worden ist und kurz bevor er für uns gelitten hat. Und wir sind noch immer in diesem Abschnitt, in diesem letzten von den drei Abschnitten dieses Gebets, in dem Jesus für uns persönlich betet, für die, die in Zukunft an ihn glauben werden. Das letzte Mal hat Jesus um Einheit gebetet und wir haben gesagt letztes Mal, dass der Vater all diese Gebete von Jesus schon erhört hat. Und wir haben da so schnell drüber gelesen letztes Mal, aber in diesem Kontext von diesem Gebet um Einheit betet Jesus auch noch zwei Dinge, die eigentlich zu wunderbar sind, um da so schnell drüber zu lesen, um das irgendwie auszulassen. Und letztes Mal haben wir da so schnell drüber gelesen. Ich möchte heute nochmal zurückgehen und einen tieferen Blick auf das erste dieser beiden Wahrheiten werfen. Vers 23. Jesus hat um Einheit gebetet, dass die Welt, das heißt die Menschen in der Welt, erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Wow. Lass uns da nicht so schnell drüber lesen. Jesus sagt das, Vater, dass du sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Das ist eine ungeheuerliche Aussage. Ist unglaublich eigentlich, wenn es nicht Jesus selber sagen würde. Dass der Vater mich und dich liebt, wie er Jesus liebt. Ich denke, wenn wir das wirklich begreifen und ergreifen, dann wird es unser Leben revolutionieren. Ich glaube, viele Christen glauben das theoretisch, da oben wissen wir das natürlich, aber es ist nicht wirklich praktisch in unserem Leben oder in unserem Herzen. So viele Christen denken minderwertig über sich selbst oder fühlen sich verdammt, fühlen sich vielleicht so als Christen zweiter Klasse. Na, da gibt es die guten Christen und dann gibt es mich. Ich meine, ich bin manchmal so frustriert mit mir selbst und wir sind so frustriert mit unseren eigenen Schwachheiten und man ist schon wieder in dieselbe Sünde reingefallen und versagt und den Mist gebaut, sodass wir uns selber entfremdet fühlen von dieser Liebe Gottes. Oft. Oder dass wir denken, ja, wie kann er mich mögen? Ich meine, ich kann mich manchmal selbst nicht ausstehen. Wie kann er mich mögen? Wie kann er mich lieben? Denkt manchmal, haben wir so diese Vorstellung, dass Gott so ein bisschen genervt ist mit uns, aber dass er uns halt irgendwie erträgt um Jesu Willen. Ich meine, Gott liebt uns, weil er muss, das ist seine Natur. Aber mag er uns wirklich? Und das ist ein Unterschied, oder? Das ist ein Unterschied, ob ich dir sage, hey Hagen, ich liebe dich, weil du bist mein Bruder im Herrn, ich muss als Christ. In der Bibel steht, ertragt einander in Liebe. Oder ob ich sage, hey Hagen, ich liebe dich, ich mag dich, ich schätze dich echt, ich bin total gern mit dir zusammen. Das ist ein Unterschied, oder? Und wir Christen, wir machen uns oft Sorgen und wir beten allzu oft ohne Erwartung und sind oft in irgendeiner Form gesetzlich, versuchen uns so irgendwie Gottes Aufmerksamkeit oder Gottes Anerkennung zu verdienen, weil das ist so unsere Erfahrung in der Welt. Es gibt nichts umsonst. Ohne Fleiß, kein Preis, wie man in den Wald hineinruft, so ruft es zurück. Wenn du mich liebst, dann liebe ich dich. Ich liebe dich, wenn du es verdienst. Aber es gibt nicht wirklich bedingungslose Liebe und bedingungslose Annahme in dieser Welt. Und das sind wir gewohnt, dieses Denken, dieses Leistungsdenken. Und wir sind alle unterschiedlich geprägt. Vielleicht hattest du einen fordernden Vater oder eine fordernde Mutter, die so ein bisschen perfektionistisch veranlagt waren und sehr anspruchsvoll waren und dir vielleicht so ein bisschen das Gefühl gegeben haben, du bist nie gut genug. Vielleicht wenig gelobt. Und so ein Stück weit dieses Gefühl, deine oder meine Liebe, meine Wertschätzung ist von deiner Performance abhängig. Und das übertragen wir dann allzu oft auf unsere Gottesbeziehung, auf unseren himmlischen Vater. Und ich glaube, viele, vielleicht die meisten von uns, sind irgendwie kaputt und verletzt und verwirrt in diesem Bereich. Ich meine, wenige Christen leben das wirklich praktisch mit dieser absoluten Sicherheit und absoluten Zuversicht, dass sie von Gott geliebt und geschätzt und gemocht sind. Und ich meine, wir werden es nie völlig erfassen können, die Erkenntnis übersteigende Liebe Gottes, die in Christus ist. Also wir brauchen auf jeden Fall Hilfe und wir brauchen Heilung und wir brauchen Gottes Beistand. Vielleicht so ein Test in deinem Herzen. Macht es für dich einen Unterschied, wenn ich zu dir sage, Jesus liebt dich? Oder wenn ich zu dir sage, Gott der Vater liebt dich? Fühlt sich das irgendwie unterschiedlich an bei dir? Wem fällt es schwieriger anzunehmen, dass der Vater ihn lieb hat? Weiß nicht. Ich glaube, zu oft haben wir dieses Bild von dem zornigen Vater, der irgendwie von Jesus besänftigt wird. Und ich meine, wir wissen, Jesus liebt uns. Er ist ans Kreuz gegangen für uns. Aber weißt du, dass nicht nur Jesus dich liebt, sondern dass auch der Vater dich liebt? Und wir lernen hier, dass der Vater dich so sehr liebt, wie er Jesus liebt. Mit einer zärtlichen, barmherzigen, leidenschaftlichen, hingebenden Liebe. Das ist die Liebe, die Gott, der Vater, für dich hat. Und ich denke, theologisch ist uns das alles klar. Ich meine, wir wissen, Gott ist Liebe, sagt die Bibel. Wir wissen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn für uns gegeben hat, Johannes 3,16. Das wissen wir. Ich denke, theologisch, intellektuell sind wir alle dabei. Und ich denke, die meisten von uns, wer wird übereinstimmen und sagen, ja, Gott liebt mich. Niemand? Oh ja, ich denke, wir würden alle sagen, das wissen wir, Gott liebt mich. Aber könnt ihr dir genauso sagen, ja, ich weiß, Gott mag mich? Muss ein bisschen anders formulieren. Und wer von euch kann wirklich von Herzen sagen, ja, ich glaube, Gott liebt mich so sehr, wie er den Billy Graham liebt? Oder den Charles Spurgeon oder den Georg Müller, Hudson Taylor, Mutter Teresa, wer immer unsere Glaubenshelden sind. Kannst du sagen, ja, ich glaube das von ganzem Herzen, Gott liebt mich so sehr, wie er den Apostel Johannes geliebt hat und Petrus und Paulus. Und wer von euch kann von ganzem Herzen sagen, ja, ich glaube wirklich, ich vertraue da wirklich darauf, dass Gott der Vater mich so sehr liebt, wie er Jesus liebt, den Sohn. Das ist radikal. Und das ist die Realität. Und wenn du sagen kannst, es ist Realität für mich, nicht nur da oben intellektuell, sondern wirklich in meinem Leben, in meinem Herzen, ich lebe so. Ich lebe so wie Jesus in diesem Aspekt. Im Licht der Liebe und der bedingungslosen Annahme des Vaters. Jesus hat den Vater sagen hören, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und am Grab von Lazarus hat Jesus gebetet, Vater, ich weiß, dass du mich immer erhörst. Er hatte so eine Sicherheit, er hatte so eine Zuversicht in seiner Beziehung mit seinem himmlischen Vater. Und hey, wenn du das so ergriffen hast und so begriffen hast, dann Glückwunsch. Glücklich bist du. Und ich bete, dass wir das alle ein Stück weit weiter ergreifen, zumindest heute. Weil das ist die Wahrheit, das ist die Realität, das ist was Gottes Wort, was Jesus persönlich uns hier sagt. Und wenn wir das ergreifen können, ich glaube, das löst fast alle unsere Probleme.
wenn wir das wirklich begreifen.
Geliebte Menschen leben anders. Das könnt ihr an Kindern beobachten. Geliebte Menschen leben anders. Und absolut geliebte Menschen leben absolut anders. Das macht echt einen Unterschied. Und ich bete, dass wir das mehr begreifen und ein Stück mehr zumindest ergreifen. Das ist so abgefahren, das ist so unglaublich. Wir brauchen hier wirklich die Hilfe des Heiligen Geistes. Und Herr, darum wollen wir beten jetzt, dass du durch deinen Geist uns deine Liebe offenbarst, Herr, dass es von unserem Denken, von unserem Kopf in unser Herz runterrutscht. Hilf uns, Herr, dabei heute Morgen, während wir darüber nachdenken. Es ist unglaublich. Der Vater liebt dich und mich so, wie er den Sohn liebt. Das ist unglaublich. Ich meine, Jesus ist perfekt, er ist sündenlos. Ich im Kontrast dazu, ich bin Sünder. Ich bin unrein. Jesus war absolut gehorsam. Er hat gesagt, ich tue alle Zeit das, was dem Vater gefällt. Und ich bin so oft rebellisch in meinem Herzen. Jesus ist würdig, Jesus hat es verdient. Und ich bin unwürdig, ich habe es nicht verdient. Und der Grund, warum ich mich unwürdig fühle, ist, weil ich unwürdig bin. So einfach ist es. Aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Jesus hat mich würdig gemacht. Wir wissen aus seinem Wort, er hat mich und dich bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Wir sind bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus, mit seinem perfekten, sündenlosen Leben, das uns zugerechnet wird. Ich bin seit meiner Bekehrung, du bist seit deiner Bekehrung in Christus. Wir sind eins mit ihm, wir sind identifiziert mit ihm, eins mit ihm, wir sind sein Leib. Ich bin in Christus, ich bin ein Heiliger. Du bist ein Heiliger. Paulus schreibt seine ganzen Briefe an die Heiligen, nicht an die Sünder in Korinth, sondern an die Heiligen. Das ist, was wir sind. Wir sind Heilige, die vielleicht ab und zu noch mal sündigen, aber das ist nicht mehr unsere Natur. Ich bin Teil von Jesus. Und der Vater liebt mich mit Jesus. Aber der Vater liebt dich nicht nur mit Jesus, sondern die Tatsache ist, Gott liebt mich und dich und er mag dich und er schätzt dich wie Jesus. Und das ist abgefahren. Aber Gott, der Vater, hat wirklich liebevolle, warme Gefühle für dich. Er ist verliebt wie der Bräutigam in die Braut, wie der Vater seine Kinder liebt. Das ist die Realität. Und wisst ihr was? Es ist nicht wegen Jesus. Der Vater liebt dich nicht wegen Jesus. Ja, der Vater kann dir seine Liebe zeigen und dich nur annehmen und dich beschenken, nur wegen Jesus. Nicht wegen dir, weil du hast das nicht verdient. Ich bin nicht würdig, ich habe rebelliert, ich habe gesündigt. Und das trennt uns vom heiligen Gott. Der hasst Sünde, der hasst Unreinheit. Es ist seinem Wesen völlig fremd. Es beleidigt ihn. Und es schmerzt ihn. Wahrscheinlich mehr als uns oft. Wir sind oft so abgestumpft und so ahnungslos. Also der Vater nimmt dich an, trotz dir. Wegen Jesus, wegen dem, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Jesus hat dich versöhnt mit dem Vater. Er hat die Beziehung geheilt. Aber der Vater hat dich geliebt von Anfang an. Seit deiner Empfängnis, eigentlich vorher schon, vor Grundlegung der Welt. Und er hat dich geliebt und er liebt dich nicht wegen Jesus, sondern wegen dir. Er hat dich geschaffen aus Liebe, so wie du bist mit deiner Persönlichkeit. Er wollte dich so haben, wie du bist. Er hasst Sünde, aber er mag dich als Person. Und er erträgt dich nicht nur in seiner Liebe. Das ist ein Unterschied. Er sagt, ich liebe dich. Ich will dich. Ich wollte dich immer schon. Deswegen habe ich dich erschaffen. Und er hat gesagt, es war gut. Er sagt, ich mag dich. Ich schätze dich. ich bin gern mit dir zusammen. Im Vers 24 sehen wir das, dass Gott uns sagt, ich will die Ewigkeit mit dir verbringen. Also du bist das Objekt seiner Liebe, genauso wie Jesus der Sohn. Der Vater war schon immer leidenschaftlich verliebt in dich. Warum? Letztendlich weiß ich es nicht wirklich. Ich weiß nur, ich liebe meine Kinder. Einfach, weil sie meine Kinder sind. Ich meine, Liebe ist ja so oft was Unergründliches. Du liebst deine Frau, ich liebe meine Frau. Und nicht umgekehrt, hoffentlich zumindest. Aber oft ist es unergründlich. Der eine liebt den, der andere liebt den. Und auch wenn wir es nicht ganz verstehen können, wir dürfen es wissen, ganz sicher, Gott der Vater liebt mich. Und Gott der Vater liebt dich. Und die Ursache, der Grund, die Quelle seiner Liebe ist nicht in dir und in mir, was wir getan haben oder was wir nicht getan haben. Der Grund, warum er uns liebt, ist auch nicht in Jesus, wegen dem, was Jesus für dich getan hat, sondern der Grund für seine Liebe ist schlicht und einfach in seinem Herzen, in dem Herzen des Vaters allein. Er liebt dich, er persönlich liebt dich. Seht ihr Gottes Gnade, dass er uns beschenken will, dass er den Sohn für uns gegeben hat? Seine Gnade ist was Persönliches. Ich habe das früher nicht verstanden. Ich habe in der katholischen Kirche oft gehört und gebetet, ja, Jesus ist gestorben für die Sünden der Welt, wer immer das ist. So sehr abstrakt. Nee, das bin ich. Er ist gestorben für mich persönlich. Und so, Gottes Gnade ist etwas Persönliches. Gott drückt durch seine Gnade sein Herz für dich aus. Es beschreibt, welches Gefühl Gott für dich hat. Gott beschenkt dich und mich von Herzen. Es kommt von ihm heraus. Und er tut es, weil er dich liebt, weil er dich mag, weil er dich schätzt. Durch Gottes Gnade drückt Gott seine Zuneigung für dich aus. Er ist verliebt in dich, von Herzen. Ein Autor hat geschrieben, wir würden fast denken, dass Gott uns mehr liebt als seinen Sohn. Das tut er natürlich nicht. Wir lesen hier im Vers 23, er liebt uns wie seinen Sohn und das ist erstaunlich genug für mich. Aber ich verstehe, woher dieser Autor diesen Gedanken bekommt oder diesen Eindruck. In Johannes 3,16, das ist ein Vers, den wir alle kennen, heißt es, denn so hat Gott die Welt, also uns geliebt, die Menschen in der Welt, dass er seinen Eingeborenen, seinen einzigartigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also Gott, der Vater, gab seinen Sohn, um dich zu retten. Und das könnte den Anschein bei uns erwecken, dass er dich und mich eigentlich mehr liebt als den Sohn, weil den Sohn hat er für dich und mich gegeben. Ausdruck von unglaublicher, unendlicher Liebe und Wertschätzung. Und so, wenn wir an das Kreuz denken, wir denken vor allem an Jesu Liebe und Jesu Hingabe für uns und das ist wahr, aber am Kreuz sehen wir genauso gut und genauso sehr die Hingabe des Vaters an dich und an mich und seine Liebe für uns. Man könnt ihr euch vorstellen, was es für den Vater bedeutet hat, seinen Sohn für dich zu geben, ihn zu strafen an deiner Stelle, ihn an dein Kreuz schlagen zu lassen, den Sohn Jesus schreien zu hören, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Könnt ihr das irgendwie nachempfinden, wie sehr das sein Herz geschmerzt hat und wie sehr er mitgestorben ist in seinem Herzen? Ich liebe meine Kinder. Und seit ich Kinder habe, ist mir viel mehr bewusst, wie krass das ist, was der Vater für uns getan hat. Ich liebe meine Kinder. Ich würde meine Kinder nie für euch geben. Sorry. Ich mag euch, aber hey Leute, wenn es drauf ankommt, dass du stirbst oder mein Sohn, dann bist es du. sorry. Sogar wenn das bedeutet, dass du ewig von mir getrennt bist und von Gott getrennt bist und von wem immer getrennt bist und dass du in die Hölle gehst, tut mir echt leid, ich fühle mich ja fast schlecht dabei bei dem Gedanken, aber ich würde meinen Sohn nicht für dich geben, um dich zu retten. Vielleicht wäre ich selbst bereit, für dich zu sterben, aber ich würde nicht meinen Sohn geben. Das könnte ich nicht. Ich kann den Gedanken nicht mal ertragen, eins meiner Kinder zu verlieren, geschweige denn, mein eigenes Kind hinzurichten an deiner Stelle. Also tut mir leid, ich mag euch, ich habe euch lieb, aber ich liebe meine Kinder so viel mehr. Ich bin nicht Gott. Aber wir lesen, dass Gott, der Vater, dich so sehr wie den Sohn liebt. Und das hat er dadurch ausgedrückt, dass er den Sohn für dich gegeben hat. Und Jesus, der Sohn, ist natürlich auch gerne gegangen für dich. Der Vater hat ihn nicht gezwungen. Es war ein freiwilliges Opfer. Seid ihr bewusst heute Morgen, dass nicht nur der Sohn dich liebt, sondern auch der Vater, auch der Heilige Geist. Du bist geliebt von dem dreieinigen Gott, von der großartigsten und wichtigsten und wunderbarsten und wertvollsten Person, die existiert. Du bist geliebt, du bist gewollt, du bist geschätzt von deinem Schöpfer. Leidenschaftlich, aufopfernd, hingebend mit der größten Liebe, die es gibt. 1. Korinther 13 können wir so ein bisschen erahnen, wie diese Liebe Gottes ist für uns. Da wird echte Liebe beschrieben und da wird gesagt, Liebe ist geduldig. Und ist er nicht geduldig mit uns? Und gütig. Und uneigennützig und demütig und rein und selbstlos und sanft, vergebend, gerecht, wahr, aufopfernd. So ist Gottes Liebe für dich. Und der größte Liebesbeweis des Vaters wie des Sohnes sehen wir am Kreuz. Du bist die bestgeliebteste und die meistgeliebteste Person dieser Welt. Ist dir das bewusst? Das ist die Wahrheit. Ferguson hat geschrieben, Gott hat etwas am Kreuz getan, das wir nie für uns selbst tun könnten. Aber Gott macht auch etwas mit uns, genauso wie er etwas für uns tut durch das Kreuz. Er überzeugt uns, dass er uns liebt. Und so, wenn wir aufs Kreuz schauen und wenn wir Gottes Liebe wirklich begreifen, dann tut es etwas mit uns. Wie gesagt, Menschen, die sich geliebt wissen, die leben anders. Das wirkt sich auf alle Beziehungen aus. Erstens natürlich erstmal auf unsere Beziehung mit Gott selbst. Wenn du merkst, dass dich jemand wirklich lieb hat und dass dich jemand wirklich mag und dass jemand wirklich gern mit dir zusammen ist, dann befreie dich das, dann mach dich das frei in Bezug auf diese Person. Mach dich frei von deinen Ängsten und Zwängen und Heuchelei. Hey, wenn du dich wirklich angenommen fühlst, dann musst du der Person nichts mehr vormachen. Dann bist du frei, kannst du selbst sein. Ehrlich und offen sein. Wenn ich weiß, du magst mich, dann muss ich mich nicht verbiegen und irgendwie vorgeben, jemand anderer zu sein. Weil du magst mich. Dann kann ich so alle Mauern und alle Abwehrmechanismen, die wir so oft aufbauen, dann kann ich das abbauen und ich kann Nähe zulassen. Und so seine Liebe wird dein Herz wärmen und du wirst ihn zurücklieben. Du wirst Nähe zulassen. Und das ist, was der Geist Gottes in unserem Herzen machen will, dass wir das verstehen. Römer 8 heißt es, der Geist Gottes bringt uns dazu zu sagen, aber Papa. Sehr zärtlicher, intimer, vertrauter Ausdruck. Papa. Und hey, wenn ich das verstehe, dass Gott mein Papa ist, dass ich meine Augen zum Himmel aufheben darf und sagen darf, Papa, das ändert alles. Und ich meine, wie könnte man so einen Gott nicht lieben? Das ist ganz natürlich, wenn wir ihn sehen, wie er wirklich ist, dass wir uns verlieben in ihn. Und wenn wir dazu noch die Gewissheit haben, dass wir von Gott geliebt sind und von ihm gemocht sind und geschätzt sind, das ist die Grundlage für eine intime Gottesbeziehung. Dann kann ich Nähe zulassen mit ihm. Dann kann ich Nähe mit ihm leben. Also dieses Wissen, geliebt zu sein, von Gott absolut geliebt zu sein, das wirkt sich aus auf meine Beziehung mit Gott. Ich glaube, es ist auch die Grundlage für unsere Heiligung. Ist ganz natürlich. Hier gegen jemanden, der einem irgendwie fremd ist, der irgendwie so von außen an uns herantritt, irgend so ein Schuldirektor oder sonst irgendwer, der uns irgendwelche Regeln gibt, gegen so jemanden rebellieren wir gerne, oder? Aber es ist furchtbar schwer, gegen Liebe zu rebellieren und gegen Gnade, gegen Liebe zu sündigen. Das ist unnatürlich. Ich meine, niemand will seinen Geliebten enttäuschen und wehtun und verletzen. Nee, wir wollen unserem Geliebten gefallen. Deswegen heißt es in Römer 2, die Güte Gottes leitet uns zur Buße. Das ist ganz natürlich, wenn wir verstehen, wie sehr er uns liebt, dann werden wir zu ihm umkehren, wenn wir ihn verletzt haben. Zweitens, das Wissen und das Vertrauen darauf, dass wir geliebt sind, das verändert eigentlich unsere Sicht auf alles. Ganz andere, neue Lebenssicht. Ich glaube, das ist die Grundlage für einen optimistischen Lebensstil. Und das ist echt so ein Schutz für unsere Seele. Zu wissen, Gott liebt mich. Oder wenn du verliebt bist, sagen wir, du bist verliebt und du hast die halbe Nacht telefoniert mit deiner Liebsten und deswegen hast du verpennt und du fährst zu schnell in die Arbeit und dann hält dich die Polizei auf und schreibt dir einen fetten Strafzettel. Du sagst, okay, hier hast du noch 10 Euro dazu, weil, weißt du was, sie liebt mich. Ist nicht so schlimm. Und dann bist du wirklich spät zur Arbeit, weil dich die Polizei auch noch aufgehalten hat und der Chef sagt, du bist gefeuert und du sagst, okay. Ist schlimm, aber ist nicht so schlimm, weil sie liebt mich. Das verändert unsere ganze Sicht. Und so, wenn ich mich geliebt weiß von Gott, dann kann ich wirklich diesen sorgenlosen Lebensstil leben, den uns Jesus gelehrt hat. Er gesagt hat, sorgt euch nicht. Sucht das Reich Gottes, dass ihr von Gott euch beherrschen lasst und seine Gerechtigkeit. Sucht ihn und Papa wird euch versorgen. Also auch die Grundlage für einen sorgenlosen Lebensstil und für Gelassenheit. Ich darf mit dieser Zuversicht in jeden neuen Tag gehen. Er, mein himmlischer Papa, liebt mich. Und deswegen ist es nicht so schlimm, wenn die Menschen mich kritisieren oder mich vielleicht sogar ablehnen, vielleicht auch um seinetwillen. Gottes Liebe befreit uns auch von Menschenfurcht. Römer 8 heißt es, wenn er seinen Sohn für uns gegeben hat, wird er uns auch nicht alles mit ihm geben. Wenn er uns sein Bestes gegeben hat, wird er uns nicht auch das Geben, was geringer ist, wird ein liebender Papa dich nicht auch versorgen, wie er es verheißen hat. Ich meine, wir irdischen Väter, wir versorgen unsere Kinder, unsere Familien. Unsere Kinder müssen sich keine Sorgen machen, die machen sich auch keine. Deswegen sagt Jesus, wir sollen so werden wie die Kinder. Meine Söhne haben sich noch nie Sorgen gemacht, ob sie was zum Essen haben werden oder nicht. Oder was morgen kommen wird und ob die Rente gesichert ist und sonst irgendwas. Die leben im Heute, die leben im Jetzt. Und das Einzige, was für sie jetzt wichtig ist, dass sie wissen, dass Mama und Papa sie lieb haben. Alles andere ist eigentlich zweitrangig. Das ist das Wichtigste. Und so, wenn wir dran denken an Versorgung, ist das die wichtigste Versorgung, dass unsere Kinder wissen, dass wir sie lieben. Und ja, auch Grenzenzüchtigung ist ein Ausdruck von Liebe, wenn es mit der richtigen Motivation ist, aus Liebe heraus, nicht aus Zorn. Unsere Kinder müssen absolut wissen, dass wir sie lieben. Übrigens, ja, Männer, unsere Ehefrauen auch. Deswegen sagt uns Gott in der Bibel, ihr Männer, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Das ist das Wichtigste. Und das ist der Rat, den lieber Freund und Pastor mir gegeben hat, als ich ihn gefragt habe, bevor ich geheiratet, hey, wie, wo, was ist wichtig? Und er hat gesagt, hey, das Einzige, was wirklich wichtig ist, sie muss wissen, dass du sie liebst, vor allen anderen. Das muss sie wissen, nicht nur da oben, sondern im Herzen, das muss sie spüren. Und wenn eine Frau sich geliebt weiß, dann fühlt sie sich sicher. Dann blüht sie auf. Dann wird sie sich weniger Sorgen machen, dann wird sie weniger nörgeln. Und so das Wichtigste, dass ihr Eltern für eure Kinder tun könnt oder dass ihr Männer für eure Frauen tun könnt, ist sie lieben. Wirklich sicherstellen, dass sie wissen, dass ihr sie liebt. Das ist die wichtigste Versorgung. Das ist wichtiger als ein toller Urlaub oder ein neues Auto oder ein großes Haus oder das neueste Handy oder das iPad, die ganze PlayStation, ganze Spielzeug. Das Wichtigste ist, dass sie wissen, dass wir sie lieben. Naja, eigentlich ist es das Zweitwichtigste, oder? Dass sie wissen, dass wir sie lieben. Das Wichtigste ist, dass sie wissen, dass Gott sie liebt. Dass wir ihnen vermitteln, dass ihr himmlischer Vater sie liebt. Das ist das Wichtigste für unser Seelenheil. Und hey, ihr Väter, wir sind ein Stück weit Vorbilder. Wir sind Väter, weil Gott ein Vater ist. Und wir sind die ersten Väter, die unsere Kinder kennenlernen. Und ich glaube, das Bild, das sie von uns haben, wir sind ein Stück weit an Gottes Stelle für sie, an dem Punkt, wir repräsentieren ihn. Ein Stück weit prägen wir das Vaterbild, das sie von Gott haben, das Gottesbild, was sie haben. Deswegen ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Es bringt so eine Sicherheit, wenn Kinder sich geliebt fühlen. Und es bringt uns so eine Sicherheit, wenn wir das wirklich nicht nur da oben verstehen, sondern im Herzen ergreifen können, dass der Vater uns absolut liebt und mag und schätzt. Wir sehen das im Leben von Paulus. In Römer 8 beschreibt Paulus diese furchtbaren Umstände seiner Zeit. Christenverfolgung, wir werden geschlachtet wie die Schafe. Aber dann schreibt er auch von dieser Gewissheit der Liebe Gottes, die ihm eine unheimliche Zuversicht und einen Halt gegeben hat. In Römer 8, Vers 37 schreibt er, aber in diesem allen, in all diesen Umständen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Unheimliche Zuversicht und Frieden. In den verrücktesten Umständen diese Gewissheit von Gott, geliebt zu sein. Also, es verändert unsere Beziehung zu Gott. Es verändert unsere ganze Sicht auf unser Leben. Und drittens, es verändert auch unsere Einstellung unseren Geschwistern gegenüber oder anderen Menschen gegenüber. Die Bibel sagt uns, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also diese Gewissheit und diese Erfahrung von Gottes Liebe macht uns auch liebesfähig, andere zu lieben. seine Liebe prägt uns. Und so diese Erfahrung seiner Liebe, seiner Gnade, seiner Vergebung, das hilft uns zu heilen. Und es hilft uns, dass wir uns anderen öffnen und auf sie zugehen und dass wir auch andere lieben. Gottes Liebe macht uns frei, dass wir ihn durch uns andere Menschen lieben lassen, die er genauso lieb hat wie auch uns. Das muss uns auch immer bewusst sein. Seht hier im Vers 26 zum Abschluss. Sagt Jesus oder betet zum Vater, und ich habe ihn an deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Und daran werden die Menschen erkennen, dass wir seine Jünger sind, weil wir einander lieb haben. Also Liebe ist das Größte. Das Größte ist, dass er uns so sehr liebt. Lass uns beten und den Heiligen Geist bitten, dass er das in unsere Herzen schreibt und dass wir das wirklich ergreifen und verstehen können. Lieber Vater, ich danke dir für diese Wahrheit, ich danke dir für diese Tatsache, dass du uns so sehr liebst, weil Jesus selbst sagt uns das. Und ich möchte noch einmal mehr bitten, Herr, dass du das jetzt von unserem Denken und unserem Verstand, jetzt wo wir das gehört und gelesen und darüber nachgedacht haben, Herr, dass du es reinrutschen lässt in unser Herz, Herr, und dass du diese Liebe auf unser Herz schreibst, Herr, dass wir wirklich im Licht dieser Liebe und Wertschätzung und Annahme von dir leben können. Dass wir wie Jesus leben können in diesem Aspekt. Denn es ist die Wahrheit, dass du uns liebst, Vater, wie du den Sohn liebst und geliebt hast. So bitte ich, dass du uns hilfst, Herr, und dass du uns Gnade schenkst und dass du uns veränderst, dass wir lieben, wie du uns geliebt hast. Darum möchte ich dich bitten in Jesu Namen. Amen. Und dazu segne euch unser dreieiniger Gott, der euch so sehr lieb hat, wie der Vater den Sohn liebt. Segne euch, dass ihr das ergreifen könnt und leben könnt im Licht dieser Wahrheit.